Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie ist die größte Universal- und Forschungsbibliothek in Deutschland und eine der größten und bedeutendsten Europas, die Bayerische Staatsbibliothek in München. Ihre Sammlung wertvoller Handschriften und Erstdrucke gilt sogar als die weltweit wertvollste dieser Art. Immerhin gehören unter anderem das Nibelungenlied und eine Gutenberg-Bibel dazu. Wie bei anderen großen Bibliotheken in Deutschland hat auch die Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek im Jahr 1558 als Hofbibliothek begonnen. Heute umfassen die Aufgaben einer solchen Bibliothek weit mehr als das Sammeln und Ausleihen von Büchern, wie Eva-Maria Götz in Erfahrung brachte.
Also hinter dieser Türe verbirgt sich der Weg zu unserem Allerheiligsten, um es mal so auszudrücken, zu unserem Bunker.
Peter Schnitzlein, Sprecher der Bayerischen Staatsbibliothek, führt mich auf unserem Rundgang durch Gänge, in die sich die Besucher und Besucherinnen normalerweise nicht verirren. Leider geht es auch für uns hier nicht weiter.
In unserem Bunker sind untergebracht die kostbarsten Handschriften, die Inkunabeln, die wertvollsten Drucke des Hauses. Die ganzen Handschriften, die im UNESCO-Weltdokumentenerbe sind, das Nibelungenlied, die Handschriften der Reichenauer Buchmalerei, eine Gutenberg-Bibel, der Codex Aureus, das Utah-Evangeliar.
Und die einzige Handschrift der um 1230 entstandenen und durch Karl Orffs Bearbeitung bis heute populären Liedersammlung der Carmina Burana. Zugang zum sogenannten Bunker haben nur wenige ausgewählte Mitarbeiter. Zum einen aus Sicherheitsgründen, denn der Wert dieser Handschriften und Erstdrucke dürfte unermesslich sein. Zum anderen, weil in diesem abgeschlossenen Raum tief unter der Erde in Sachen Luftfeuchtigkeit und Temperatur optimale klimatische Bedingungen herrschen und jeder Luftzug, jede Bewegung für die hochempfindlichen Schriften verhängnisvoll sein könnte. Doch zum Glück.
Die Dinge sind natürlich digitalisiert. Und wir haben inzwischen wirklich hervorragende Darstellungsmöglichkeiten im Netz, die teilweise sogar Möglichkeiten bieten, die die Betrachtung des Originals überschreiten, wenn Sie allein an Vergrößerungs- und Zoommöglichkeiten denken.
Und so setzen wir unsere Tour fort, durch den allein durch seine Größe und die Palastarchitektur im florentinischen Stil überaus imposanten Bau und besuchen das Digitalisierungszentrum. Eine Abteilung, die für eine moderne Forschungsbibliothek, die auch international bestens vernetzt sein muss, unverzichtbar ist.
Hallo zusammen, grüß Gott.
Die Mitarbeiter dort sitzen hochkonzentriert arbeitend vor den schreibtischgroßen Scannern. Peter Schnitzlein.
Wir haben die unterschiedlichsten Scansysteme hier im Digitalisierungszentrum im Einsatz, mehrere Dutzend. Das beginnt vom normalen Handauflagescanner für Handschriften, Bücher, Materialien im normalen Format, sage ich mal, geht über großformatiges Landkarten, Einblattmaterialien bis hin zum Scanroboter, wo tatsächlich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit Bücher digitalisiert werden, bis zu 1000 Seiten in der Stunde, mehr oder weniger vollautomatisch.
Dennis Kromev zum Beispiel digitalisiert gerade Blätter aus der umfangreichen Nachlasssammlung bedeutender Persönlichkeiten. Er trägt Handschuhe, versucht aber, den Kontakt zu den handkolorierten Drucken aus dem 17. Jahrhundert so weit wie möglich zu vermeiden. Durchsichtige Stäbe sorgen für die Stabilität während des Scan-Vorgangs, erklärt Peter Schnitzlein.
Ganz interessant, diese Plexiglas-Zeiger haben einen speziellen Namen, das ist der sogenannte Münchner Finger. Eine Entwicklung hier des Münchner Digitalisierungszentrums, der verhindern soll, dass man, wenn man umblättert oder etwas für eine Seite festhalten muss, dass man die eben fixieren kann und nicht mit dem Daumen drauf hält, sodass man irgendwann den Daumen auf dem Digitalisat hat, sondern eben nur die Spitze dieses Münchner Fingers.
Ausgelöst wird der Scan-Vorgang per Fußpedal.
Und dann wird automatisch sofort dann die Seite hier am Bildschirm gezeigt. Das heißt, nach dem Scannen findet sofort auch ein Überprüfungs- und Kontrollprozess durch den Operator, also durch den Kollegen hier statt.
Das Ziel der Bayerischen Staatsbibliothek ist es, den gesamten urheberrechtsfreien Bestand von über 37 Millionen Büchern und Materialien, die seit der Gründung der Bibliothek im Jahr 1558 gesammelt wurden, zu digitalisieren. Für die neueren Bestände aus dem 17. bis 19. Jahrhundert ist man dafür eine Public-Private Partnership mit Google eingegangen. In München wird nur der wertvolle Altbestand gescannt. Das Münchner Digitalisierungszentrum ist
neben der Digitalisierung auch ein Know-how-Zentrum. Ja, also es ist die zentrale Produktions-, aber auch Innovationseinrichtung. Das heißt, hier werden Workflows erarbeitet. Hier beschäftigt man sich mit dem Thema Langzeitarchivierung. Ganz, ganz wichtig. Was passiert mit den Daten, die Sie hier mit unfassbar viel Aufwand generieren? In welchen Formaten speichert man die ab?
Doch so unverzichtbar und hilfreich die Arbeit mit Digitalisaten heute ist, das eigentliche Kulturgut sind die Originale. Und die wiederum werden im hauseigenen Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung gepflegt und wissenschaftlich untersucht.
Also Sie haben so ein Glück, Frau Götz, so ein Glück, dass Sie jetzt kommen. Wir restaurieren gerade ein absolutes Highlight.
Begrüßt uns dessen Leiterin Dr. Irmhild Zenova.
Das ist hier die Chefrestauratorin Frau Eckstein macht das. Und zwar ist das eine Chorbuchhandschrift aus den 1570er Jahren, die der damalige bayerische Herzog in Auftrag gegeben hat, als Privatexemplar für sich und diese Handschrift üppigst mit Malereien, mit Miniaturmalereien von dem damaligen Hofmaler Hans Mielich hat ausstatten lassen.
Es handelt sich eben um Deckfarbenmalerei auf Pergament. So, dieses ganze Gefüge reagiert sehr stark auf Feuchtigkeitsschwankungen oder Klimaschwankungen.
Beschreibt Chefrestauratorin Dr. Karin Eckstein ihre Arbeit an diesem überdimensionalen, in Silber, Gold und Email eingeschlagenen Prachtband, der zu den Preziosen der Bayerischen Staatsbibliothek gehört.
Deswegen muss man es auch entsprechend behandeln und schützen, weil es eben ein sehr fragiles Gefüge ist. So ist es auch, wenn ich arbeite unter dem Mikroskop, dann wird nur die Stelle freigelegt, an der ich gerade bin. Und die Arbeit unter dem Mikroskop bedeutet, dass ich mit 20- bis 30-facher Vergrößerung die komplette Malschicht prüfe, eben auf lose oder bewegliche Schollen. Also wir haben hier auch Fehlstellen oder Kratzer oder so ganz so altersgemäße Beschädigungen. Aber solange nichts Bewegliches, wird auch nichts dran gemacht. Und ich prüfe eben die Malschicht auf so bewegliche Teile mit einem sehr feinen Pinsel und eben unter Vergrößerung und sehe, wo Partien zu festigen sind.
Herzog Albrecht V. von Wittelsbach hatte 1570 den populären Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso als Hofkomponisten nach München geholt, wo dieser die Bußpsalmen vertonte. Der ebenso berühmte Hofmaler Hans Mielich arbeitete 12 Jahre an den Chorbüchern mit unglaublich farbenprächtigen, kleinteiligen Miniaturen. Ein ganzer Kosmos von Menschen, Tieren und Natur ist in diesen Büchern zu entdecken. Doch jahrhundertelang waren die Einblicke nur wenigen vorbehalten. Die Bibliothek, ebenfalls von Herzog Albrecht gegründet, war eine reine Hofbibliothek, erzählt Sprecher Peter Schnitzlein.
Und das hat sich erst geändert mit diesem Bibliotheksgebäude, in dem wir uns jetzt befinden, hier dieser Prachtbau an der Münchner Ludwigstraße. Ludwig I. hat ihn in Auftrag gegeben, 1832 bis 1843 errichtet, von Friedrich von Gärtner, einer der Architekten Ludwig I. Und damals war es der maßgebliche Bibliotheksbau.
Heute stehen die Lesesäle und Arbeitsräume, denen man sich über ein imponierend hohes, säulenumrahmtes Treppenhaus nähert, jedermann offen. Die Bibliothek versteht sich als Arbeits- und Begegnungsort für alle und verzeichnet mehr als 68.000 registrierte Nutzer und Nutzerinnen.
Man hat auch gedacht, dass der Platz für zukünftige Buchzugänge für Jahrhunderte reichen würde. Heute ist man eines Besseren belehrt.
Seit 1663 wächst die Bibliothek allein dadurch, dass per Gesetz jedes Buch, das in Bayern gedruckt wird, mit mindestens einem Exemplar in der Staatsbibliothek vertreten sein muss. Die Magazine beeindrucken nicht nur im Schwabinger Altbau durch ihre schiere Größe. Mittlerweile sind die Bestände über die ganze Stadt verteilt.
Die allermeisten, die hier an der Ludwigstraße entlang gehen, unseren Prachtbau sehen, die vier heiligen drei Könige, die vorne auf der Freitreppe sitzen, die meisten machen sich keine Vorstellung, was für ein Betrieb dahinter steckt, was für eine Logistik dahinter steckt. Wir haben einen Gesamtetat von 59 Millionen Euro im Jahr. Wir haben an die 800 Mitarbeiter. Wir sammeln Literatur aus aller Welt. Und jemand, der hier so touristisch durch die Ludwigstraße läuft, kann sich nicht vorstellen, was tatsächlich im Kosmos Bayerische Staatsbibliothek verborgen ist.